Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute bei uns zu Gast ist Thea. Thea ist leidenschaftliche Twitterin und noch leidenschaftlichere Mama. Hallo, herzlich willkommen, Thea.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Hallo.
Hi.
Unser Thema heute ist bedürfnisorientierte Erziehung und Medien. Viele Eltern haben das Gefühl, dass das miteinander nicht ganz in Einklang zu bringen ist. Zum Beispiel Thea. Thea, was sind denn da deine Befürchtungen?
Ja, was mir ein ungutes Bauchgefühl macht, ist die Tatsache, dass das Kind so magisch von dem Tablet, von dem Handy ab angezogen wird und ich da gar nicht mehr dazwischen komme.
Mhm. Genau, also das ist tatsächlich, das geht vielen Eltern so. Deswegen gibt es häufig auch Regeln in der Familie. Also viele Eltern haben zum Beispiel im Hinterkopf, dass die Experten sagen, dass sie ihrem Kind nur eine halbe Stunde am Tag Medienzeit zugestehen sollten, also eine halbe Stunde vorm Fernseher oder eine halbe Stunde mit dem Nintendo in der Hand. Und das ist ja nicht viel. Und tatsächlich ist es so, dass diese Regelung, diese halbe Stunde Regelung, ganz häufig zu Streit in Familien führt. Die Kinder wehren sich dagegen und ich muss mal sagen, zu Recht, denn so ganz klassische Regeln, die sind ja eher nicht bedürfnisorientiert. Bedürfnisorientiert wäre zu gucken, was möchte ich gerne, was möchte das Kind gerne und dann einen Konsens zu finden. Das liegt daran, dass die Eltern häufig von Ängsten getrieben sind, so wie du eben gerade auch gesagt hast, Thea, dass es dir irgendwie Unwohlsein beschert oder Bauchschmerzen, weil das Kind eben so magisch angezogen wird von diesen neuen Medien. Und es ist immer ein guter Punkt, als allererstes auf diese eigenen Ängste zu schauen und zu gucken, stimmen die denn? Also sind meine Ängste valide? Die erste Angst, die Eltern so haben, ist normalerweise, dass das Kind ja abhängig wird vom Handy oder abhängig wird vom Computer. Und ganz häufig entwickelt sich daraus irgendwie so ein Angstkreislauf, sage ich mal. Also die Gedanken sind ganz häufig so, wenn mein Kind abhängig wird vom Computer oder vom Handy, dann vernachlässigt es seine schulischen Aufgaben und fällt in seinen Leistungen ab und dann gibt es Streit mit mir als Elternteil und wir verlieren die Kontrolle über mein Kind und vielleicht spielt es deshalb noch mehr. Und was dann passieren könnte, also zumindest in den Köpfen von uns Eltern, ist, dass eben diese Ängste noch mehr überhand nehmen und wir denken, okay, wenn es sich also von uns entfernt, unser Kind, dann vielleicht igelt es sich dann sogar ein und verliert auch noch seine Freunde. Also dass es so einem klassischen Eigenbrödler wird, der nur noch vorm PC hängt und nur noch Online-Spiele spielt. Und der letzte Punkt sozusagen in den Gedanken von Eltern ist ja ganz häufig, naja, und wenn das passiert, dann kommt es wahrscheinlich zum Schulabbruch und die Zukunft meines Kindes ist versaut und überhaupt, mein Kind wird niemals sozusagen ein ordentliches Leben bekommen, wenn ich ihm jetzt nicht verbiete, mit dem Handy zu spielen. So, ne? Können wir alle mit...
Kennen wir alle. Mhm.
Genau. Und wie ich schon sagte, also bedürfnisorientiert wäre jetzt sozusagen zu gucken, okay, wie valide sind denn diese Ängste? Also jetzt fassen wir nochmal zusammen. Wir hatten die Angst, dass unser Kind süchtig wird. Wir hatten die Angst, dass unser Kind nicht mehr lernt. Und wir hatten die Angst, dass unser Kind keine Freunde hat beziehungsweise seine Freunde verliert. Schauen wir uns den allerersten Punkt an, das mit der Sucht. Da müssten wir gucken, wie entsteht denn Sucht überhaupt? Und Daniel, ich glaube, du kannst dazu was sagen, oder?
Genau. Ich habe mich erstmal gefragt, wie viele Menschen sind denn überhaupt süchtig? Und habe dabei herausgefunden, dass es ungefähr 1% der Bevölkerung im Alter zwischen 14 und 65 Jahren ist. Die verbringen mehr als 35 Stunden pro Woche, das heißt mehr als 12 Stunden pro Tag im Internet. Und rund 6% sind akut suchtgefährdet.
Das akut suchtgefährdet heißt, dass deren Stunden am Tag nur wenig unter diesen 12 Stunden sind. Ne?
Genau, also sind insgesamt 7% der Bevölkerung, also die wirklich ein problematisches Verhalten aufweisen, wo man sagen kann, da müsste man genauer hinschauen. Ne?
Und spannend wäre jetzt zu wissen, warum jetzt bei diesen 7%, warum die sich nicht diesem Sog des Suchtmittels entziehen können.
Das ist relativ einfach zu erklären. Ich setze einfach mal an, der Mensch hat bestimmte Grundbedürfnisse. Dazu gehört zunächst erstmal ein warmes Dach über dem Kopf, Essen, Trinken und so weiter. Aber es gibt noch soziale Bedürfnisse, zum Beispiel ein wertgeschätzter Teil einer Gesellschaft zu sein. Also der Mensch möchte sich mit jemandem verbunden fühlen und er möchte das Gefühl haben, dass er so geliebt wird, wie er ist. Wenn ihm eins dieser Grundbedürfnisse nicht ausreichend erfüllt wird oder er das Gefühl hat, er kann es nicht ausreichend erfüllen, dann sucht er sich Ersatzbefriedigung. Weil es ist nämlich so, dass wenn ich mein Grundbedürfnis erfüllt bekomme, dann schüttet mein Gehirn Dopamin aus und das macht mich glücklich und zufrieden. Und um diesen zufriedenen Zustand zu erreichen, kann ich mich auch anderer Dinge bedienen. Also Alkohol hat zum Beispiel eine ähnliche Wirkung, auch Drogen. Deswegen, wenn die Leute damit in Kontakt bekommen und da mehr konsumieren, dann fühlen sie sich einfach glücklich. Deswegen hat man auch lange Zeit gedacht, diese Substanzen machen ohne Wenn und Aber komplett abhängig.
Genau, da gab es ja so ein ganz spannendes, also erstmal gab es ja diese Experimente mit Ratten, denen normales Wasser und Drogenwasser gegeben wurde. Was ist mit denen dann passiert?
Genau, also das geschah in einer ganz normalen Laborumgebung und sobald die von dem Drogenwasser probiert hatten, wollten die davon überhaupt nicht mehr ablassen. Die haben nur noch zu diesem Wasser gegriffen und man hat daraus geschlussfolgert, da ist einfach eine Substanz drin, die macht abhängig und die Ratten konnten auch überhaupt gar nicht mehr aufhören. Also bis zur Selbstaufgabe haben die dieses Wasser getrunken und
sind dann irgendwann gestorben.
Sind gestorben, genau.
Und das heißt, wir, die wir jetzt erwachsen sind, uns wurde, als wir Teenager waren, eben allen gesagt, also ihr müsst euch von Drogen fernhalten, denn wenn man einmal mit Drogen angefangen hat, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen, weil eben diese suchterzeugenden Eigenschaften von Drogen so stark sind, dass man sich dagegen nicht wehren kann.
Genau. Das hat man ganz, ganz lange Zeit gedacht, bis es ein ganz spannendes Experiment von Dr. Alexander gab. Der hat sich gefragt, was passiert denn, wenn ich einfach mal die Ratten aus ihrer Laborumgebung herausnehme? Also es war bisher immer so, dass einfach in sterilen Laborkäfigen die Ratten mit den Drogen gefüttert wurden. Jetzt hat er sich gedacht, ich möchte mal wissen, was passiert, wenn ich den Ratten ein tolles Umfeld bereite, wo all ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden. Das heißt also, er hat einen ganz tollen Rattenpark kreiert, hat dort ganz viel Natur reingemacht, die Ratten konnten sich frei bewegen. Also der Käfig war deutlich, deutlich größer.
200 Mal so groß wie dieser Standardkäfig.
Genau.
Und der Unterschied auch war, dass in diesen Laborkäfigen die Ratten einzeln gehalten wurden.
Ja.
Ne? Und in diesem Rattenpark, dann eben auch potenzielle Partner oder Spiel.
Genau, also die konnten sich miteinander vergnügen, die hatten reichlich Auslauf, die hatten Spielzeug und die hatten ausreichend Nahrung. Und denen hat man tatsächlich auch zwei verschiedene Wassersorten hingestellt. Einmal ganz normales Wasser und eins, welches mit Morphium versehen war. Und erstaunlicherweise wurde festgestellt, die glücklichen Ratten haben an dem Drogenwasser zweimal genascht, ab und zu einmal, aber sie bevorzugten eindeutig das ganz saubere Wasser. Daraus konnte man also schließen, dass wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, die Ratten überhaupt gar kein Interesse daran hatten, sich eine Ersatzbefriedigung zu suchen, sondern sie beglückten sich mit dem, was vorhanden war.
Ja, wobei das Experiment ja noch ein bisschen weiter ging. Der hatte ja vier Gruppen eingeteilt, ne? Zunächst mal die Ratten, die nur in diesen Standardkäfigen waren. Und die zweite Gruppe waren die Ratten eben, wie du gerade gesagt hast, die in diesem Rattenpark gelebt haben. Und spannend waren aber auch diese Zwischengruppen. Es gab eine Gruppe, die fingen an im Laborkäfig ihr Leben und sind dann nach der Hälfte der Zeit etwa in den Rattenpark gesetzt worden. Und diese Gruppe war besonders spannend, weil die nämlich abhängig gemacht wurden von diesem Drogenwasser.
Die hatten 8 Wochen schon dieses Morphium bekommen, genau. Und hatten gar keine Wahl, etwas anderes zu nehmen.
Genau, und sind dann in den Rattenpark gesetzt worden. Und diese Ratten haben in diesem Rattenpark nicht ein einziges Mal mehr das Drogenwasser angerührt, sondern haben dann nur noch das klare Wasser getrunken. Und die vierte Gruppe waren eben die Ratten, die zuerst im Rattenpark gelebt haben und dann nach der Hälfte der Zeit in einen Laborkäfig gesetzt wurde. Und auch da war zu sehen, im Rattenpark haben sie mal vom Drogenwasser genascht, aber normales Wasser getrunken eigentlich. Und dann in diesem Laborkäfig haben die halt auch wieder nur dieses Drogenwasser getrunken. Genau, und dann die Schlussfolgerung war eben,
dass das Umfeld ganz maßgeblich dazu beiträgt, ob die Ratten abhängig werden oder nicht. Das heißt, solange die Grundbedürfnisse erfüllt sind, hatte keine Ratte einen Grund, wirklich Drogenwasser zu sich zu nehmen.
Genau, und das kann man auch auf Menschen übertragen, ne? Also wenn die Grundbedürfnisse unserer Kinder befriedigt sind, Thea, dann ist es so, dass wir eigentlich keine Angst haben müssen, dass diese digitalen Medien unsere Kinder abhängig machen. Tatsächlich ist nicht die Frage, die wir uns als Eltern stellen sollten, wie kann ich meine Kinder von den digitalen Medien weghalten, sondern die Frage sollte eigentlich sein, sind alle Grundbedürfnisse meines Kindes befriedigt? Bin ich in Beziehung mit meinem Kind? Und hat mein Kind Freunde? Wenn das der Fall ist, also wenn man sagen kann, ja, die Grundbedürfnisse meines Kindes sind in jedem Fall befriedigt, dann braucht man erstmal keine große Angst vor Sucht haben. Das ist ja schon mal ein guter Punkt. Und jetzt hat man noch gesagt, also das war sozusagen die erste große Angst von Eltern. Und dann hatten wir noch gesagt, die nächste Angst von Eltern ist, dass ihre Kinder nicht mehr, also sie in der Schule abfallen, Thea. Mhm. Hast du diese Angst auch, oder?
Ja klar, weil die Zeit, die das Kind im Internet, am Tablet, am Handy verbringt, die fehlt ja dann bei den Hausaufgaben. Mhm. Weil das Belohnungssystem, das die Medien bieten, die kann ich ihnen ja bei den Hausaufgaben ja nicht bieten.
Ja, dass du meinst,
also dass sie total glücklich ist. Boah, ich habe eine Matheaufgabe geschafft. Ich bin total happy. Das habe ich so noch nicht gehört.
Nein.
Wenn sie ein neues Level bei Mario One überwunden hat, ist sie total glücklich.
Mhm.
Und deswegen habe ich eben Angst, dass sie von sich aus sich eher den Medien zuwendet und dann in der Schule absagt.
Mhm. Genau. Also wir gucken mal uns diese Angst an und schauen mal erstmal, wie Menschen überhaupt lernen. Tatsächlich lernen Menschen ununterbrochen, aber es wird nur das nachhaltig im Gehirn verankert, was uns begeistert. Und da hat Schule ja schon mal schlechte Karten, würde ich sagen, ne? Also die Matheaufgabe, die Hausaufgabe, die begeistert, glaube ich, keins unserer Kinder. Also meine Tochter schon, die ist ja so ein bisschen seltsam, aber ich glaube, wir können alle sagen, Schule begeistert nicht. Ich bin ja auch Lehrerin selber und ich glaube, dass ich eine gute Lehrerin bin, aber selbst ich kann sagen, also ich begeistere nicht alle meine Kinder. Wenn ich jetzt im Sachunterricht über das Eichhörnchen rede, dann ist die Hälfte der Klasse ungefähr bei mir und lernt und die andere Hälfte denkt so, oh Schnarch, will ich gar nicht wissen und hängt mit ihren Köpfen irgendwie auf den Tischen rum. Also Schule an sich begeistert nicht. Das ist ein großes Problem. Denn nur dann, Wenn die emotionalen Zentren im Mittelhirn aktiviert werden, dann setzen die Zellgruppen neuroplastische Botenstoffe aus, also diesen Gehirndünger nennt man den. Und nur dann, diese Botenstoffe bringen die Nervenzellen nämlich dazu, Eiweiße für das Auswachsen neuer Fortsätze und für die Neubildung von Nervenzellenkontakten herzustellen. Das bedeutet, dass es gibt sozusagen neue Verbindungen im Gehirn und der Mensch lernt. Aber das passiert wirklich nur, wenn ein Mensch begeistert ist. Und wann sind Kinder begeistert? Sie sind begeistert, wenn sie Spaß haben und wenn sie spielen. Und zum Beispiel, wenn sie bei YouTube oder was auch immer was gucken. Und das ist eigentlich kein Problem, sondern es ist eine Möglichkeit, auch zu lernen. Also ich spreche jetzt mal von meinen Kindern. Meine Kinder dürfen viel frei über digitale Medien sprechen. Nicht sprechen, sondern verfügen. Und meine Kinder gucken sehr viel YouTube. Und bei YouTube findet man wirklich alles. Alles, was einen begeistert, ist auf YouTube zu finden. Also meine Tochter Carlotta zum Beispiel, die kam aus der Schule und sagte, okay, ihre Freundinnen stellen alle Schleim her, sie möchte gerne Schleimrezepte finden. Und wo findet man Schleimrezepte? Auf YouTube. Also hat sie wirklich tatsächlich wochenlang selber recherchiert auf YouTube, hat sich Videos angeguckt, hat geguckt, wie macht man Schleim, hat dann selber Zutaten eingekauft, hat das ausprobiert. Das hat alles nicht funktioniert. Über Wochen ging ihre Schleims also daneben. Ich habe schon aufgegeben, ja. Ich hatte schon keine Lust mehr. Unser Bad sah aus, ja, furchtbar. Natron lag rum und Flüssigwaschmittel und Kleber und also über Wochen war wirklich das Bad irgendwie belegt und ich dachte schon, okay, ich habe keine Lust mehr. Ich habe auch zu ihr gesagt, ey, lass das jetzt mal. Aber sie hat nicht aufgegeben und sie hatten bestimmt ein halbes Jahr recherchiert und geguckt und hat dann tatsächlich nach einem halben Jahr dieses eine Rezept, Schleimrezept gefunden.
Das musst du uns dann natürlich irgendwann nochmal verraten, weil jetzt jeder ganz neugierig geworden ist, welches tatsächlich funktioniert.
Vor allen Dingen war es das allereinfachste Rezept, ja. Ich kann exklusiv euch verraten, dass es mit Flüssigkleber, mit Natron und mit Kontaktlinsenflüssigkeit wunderbar funktioniert. Also ja, und das, was sie gemacht hat, ist ja eigentlich Chemie. Also sie hat sich ein halbes Jahr lang mit Chemie befasst. Also sie hat Sachen zusammengewürfelt, also keine Ahnung, ja, wirklich Zutaten zusammengewürfelt und hat selber rausgefunden, wie was miteinander chemisch reagiert.
Kann ich auch berichten. Also wir hatten gestern ein kleines Experiment, da wurde mir eine Lavalampe gebastelt. Einfach ein Glas cool. genommen, gefüllt mit Wasser, oben ganz dick Öl drauf und dann eine Brausetablette rein. Gibt einen super Effekt und man lernt Physik, Chemie, also Wasser und Öl trennen sich, Kohlensäure steigt nach oben. Also es wirkt, der Lerneffekt ist enorm hoch.
Genau. Oder mein Sohn ist 4, Joshua. Joshua guckt auch schon YouTube und der guckt gerne einfach so Trickfilme über Autos. Und bei YouTube, das Besondere an YouTube ist, dass das ja so einen Algorithmus hat. Und immer wenn man ein Video fertig geguckt hat, kommt halt einfach das nächste, was ungefähr dem ähnelt. Und YouTube unterscheidet aber in diesem Algorithmus nicht nach Sprachen. Und irgendwann, also ich sitze immer daneben, aber also es war immer so, dass es irgendwie eine Stimme aus dem Off kam, so, oh, das ist ein roter Monster Truck. Schau nur, er hat ganz schöne Reifen. Ja? Und mein Sohn hat also erstmal alles über Monster Trucks und Reifen gelernt. Und irgendwann hörte ich, oh, it's a red monster truck. Ja. Dann hat er also ein englisches Video angefangen und mein Sohn hat es echt überhaupt nicht interessiert. Der hat einfach weitergeguckt. Und ich dachte, ja, okay, wenn es ihn nicht interessiert, dann lasse ich ihn mal. Also hat er bunt gemischt, tatsächlich englische und deutsche Videos und manchmal auch russische Videos oder japanische Videos geguckt. Und irgendwann sprach mich die Erzieherin in der Kita an und sagte so, du, dein Sohn spricht mit uns Englisch. Und ich so, Quatsch. Und sie so, doch, weißt du was? Wenn der oben auf der Rutsche steht, sagt er, 1, 2, 3, go! Oder wenn ein anderes Kind dran ist beim Spielen, sagt er, hey, it's your turn. Oder ich habe ihn mal gebeten, mir was zu holen und er nickte und sagte, okay, I got it. Und rannte dann los.
Großartig.
Ja, und ich habe das dann selber festgestellt. Also ich wollte mit ihm einen Wettlauf machen und wir standen so nebeneinander. Und er guckte mich an und sagte, are you ready? Und ich so, oh, wie süß. Und habe dann gedacht, okay, ich antworte mal auf Englisch. Und habe gesagt, I'm ready, are you ready? Und dachte, okay, also darauf kann er jetzt nicht antworten. Aber nein, er dreht sich zu mir und sagte wirklich mit total ernstem Gesicht, I was born ready. Und zuerst dachte ich, yeah, süß. Und dann dachte ich, okay, was guckt der denn eigentlich? Also tatsächlich ist es so, dass ich, dass mein Sohn Englisch aufschnappt über YouTube und tatsächlich witzigerweise das, was er tut oder das, was er, was die Wortphrasen, die er aufschnappt, im echten Leben auch an den passendsten Stellen wiedergibt.
Also der Kontext wird quasi erkannt.
Genau. Mhm. Und das Spannende ist, dass er nicht, also wenn man zu ihm sagt, übersetz mir das mal, oder wenn man zu ihm sagt, was heißt das auf Deutsch so, dann kann er das nicht sagen. Aber, also ich habe ihn gefragt bei It's Your Turn, was das heißt, und dann sagte er, das weiß ich nicht, aber das benutzt man, wenn der andere dran ist. Und das ist Muttersprachenerwerb.
Ja, ja? Intuitive Sprache, ja, genau. Ganz toll.
Das heißt, YouTube lässt mein Kind irgendwie zweisprachig aufwachsen und ich weiß nichts davon. Also wir können schon mal festhalten, dass unsere Kinder mit den Medien sehr wohl Sachen lernen.
Diese Erfahrung habe ich interessanterweise neulich auch gemacht, weil ich bei den Mathehausaufgaben versucht habe, ihr zu erklären, wie man schriftlich subtrahiert mit ganz vielen Zahlen. Mhm. Und ich habe es erklärt und und sie hat es nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir uns dazu mal ein YouTube-Video an.
Ja, genau, super.
Und dann wurde das vorgerechnet und da waren so zwei hippe, junge YouTuber, ganz schick mit gegelten Haaren. Und die haben auch viel gestikuliert und viel erklärt und dann sitzt sie da vor und sie so, ja, warum hast du das nicht gleich gesagt?
Ja, cool.
Genau. Mach das und es hat funktioniert.
Wow, ja. Also tatsächlich hat sich einfach die Art und Weise, wie unsere Kinder lernen, verändert. Also ich sehe das auch selber an mir. Also wenn ich einen Kuchen backen will, dann schaue ich eigentlich kaum noch in Kochbuch oder so, sondern ich gucke auf YouTube, wie die das machen und folge den Schritten. Und es gibt richtig gute Tutorials, eben wie du schon gesagt hast, Thea, für Mathe, für Geschichte gibt es super Tutorials. Die Kinder an der Schule meiner Kinder, die lernen über kostenlose Tutorials Klavierspielen an der Schule. Also es ist, man findet wirklich alles und unsere Kinder können sehr viel lernen. Und wenn man sie lässt, also wenn man sozusagen sie, wenn man ihnen erlaubt, ihren Interessen zu folgen, dann passiert auch das so, dass eben auch das schulische Lernen damit reinfließt. Also die kommen automatisch tatsächlich zu den Themen, die man dann an der Schule auch braucht. Nur eben auf anderen Wegen. Also auch diese zweite Angst, können wir schon mal festhalten, ist gar nicht so, dass wir uns so dringend Gedanken drüber machen müssen.
Das unterstützt uns sogar eher, weil Kinder von Kindern viel einfacher lernen. Also ein Kind weiß viel mehr, wie das andere Kind es besser versteht und kann es entsprechend auch viel besser erklären als wir. Und tatsächlich hat man auch irgendwann den Effekt, dass die Kinder sagen, ich habe es in der Schule nicht verstanden, ich schaue jetzt einfach bei YouTube und es findet garantiert irgendein Video, wo es so erklärt wird, dass es genau da abgeholt wird und das versteht wirklich.
Ja, ganz genau. Genau. Und jetzt hatten wir noch einen dritten Punkt, den wir besprechen wollten. Die dritte Angst von Eltern ist ja, dass die Kinder, wenn die zu viel vorm PC sitzen oder zu viel Screentime haben, dass sie dann eben irgendwie zu Eigenbrödlern werden und keine Freunde mehr haben. Auch diese Angst werden wir jetzt überprüfen, ob die valide ist. Wir schauen also erst einmal, wie entstehen Freundschaften. Und erstmal die Definition von Freundschaft ist, also Freundschaft ist eine freiwillige persönliche Beziehung, die geprägt ist durch gegenseitiges Vertrauen, Sympathie und Unterstützung. Und um einen neuen Freund zu bekommen, braucht es verschiedene Schritte. Zum Beispiel, der erste Schritt ist, es braucht räumliche Nähe. Man muss sich irgendwo treffen. Und gleichzeitig braucht es spontane Sympathie und die Risikobereitschaft, Persönliches preiszugeben. So, das wäre der erste Schritt. Also wenn sich zwei Menschen zufällig treffen und die sich gegenseitig sympathisch sind, dann müssten sie miteinander irgendwie ins Gespräch kommen. Und um daraus eine Freundschaft entwickeln zu lassen, braucht es dann noch einen nächsten Schritt, nämlich die Kontakthäufigkeit. Also man muss sich häufiger zufällig über den Weg laufen. Und die Chemie muss stimmen zwischen einem. So, das sind so drei Punkte, wo die grundlegend dazu sind, um Freundschaften zu schließen. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe überlegt, tatsächlich, wann ich das letzte Mal so Freundschaften geschlossen habe und habe festgestellt, das war 1996, als ich mit dem Studium angefangen habe.
22 Jahre her.
Ja, das ist das letzte Mal, dass ich so neue Freunde gemacht habe. Ich habe aber seitdem trotzdem neue Freunde gemacht. Danielle, du bist nämlich eine davon. Wie haben wir uns kennengelernt?
Wir haben uns im Internet kennengelernt. Ganz genau. In einem Forum.
Ja. Und ich habe, Thea, du bist ja auch meine Freundin mittlerweile. Thea, wo haben wir uns kennengelernt?
Wir haben uns im Internet kennengelernt.
Genau. Wir haben uns über Twitter kennengelernt.
Genau.
Und jetzt schauen wir mal uns diese Punkte nochmal an, wie Freundschaften entstehen und gucken, ob das online möglich ist. Also wir schauen mal, der erste Schritt, räumliche Nähe. Räumliche Nähe ist möglich. Danielle und ich, wir haben uns virtuell in einem Raum getroffen, nämlich in einem Mütterforum. Und das war ein virtueller Raum, wo wir jeden Abend miteinander gequatscht haben. Und auch Twitter ist ein virtueller Raum, wo man sich zufällig über den Weg läuft und wo Thea und ich eben zufällig über die Tweets voneinander gestolpert sind und festgestellt haben, die ist ja irgendwie nett. So. Und auch in einem Online-Forum oder bei Twitter muss es eine spontane Sympathie geben. Die ist dann zwar übers Schriftliche gegeben, aber man kann ja trotzdem erkennen, ob das, was der andere schreibt, einem sympathisch ist oder nicht. Und die Bereitschaft, etwas Persönliches preiszugeben, da sage ich mal, da hat das Internet große Vorteile. Das macht man nämlich übers Internet viel stärker.
Ja.
Genau. Also auf Twitter, was da alles preisgegeben wird, ja. Meine Güte, oder Thea?
Da wird was preisgegeben.
Ja, absolut. Ja. Also auch, weil es halt relativ schnell wieder verschwindet. Also man kann Sachen sagen, am nächsten Tag findet es kein Mensch mehr wieder. Außer man ist Donald Trump, dann finden die Leute das immer wieder. Aber so die normalen Leute wie du und ich, ganz häufig verschwindet der Tweet dann irgendwie im Nirvana und ja, was gesagt. Es ist gesagt, aber ja. Genau, das heißt, das ist auch möglich virtuell. Dann schauen wir weiter, die Kontakthäufigkeit. Naja, also bei Twitter kommt man sich auch häufig über den Weg, nämlich dann, wenn Leute, mit denen du schon befreundet bist, häufig die Tweets eines anderen retweeten. Und dann stolpert man häufig übereinander. Oder bei uns, Danielle, damals war das ja auch so, dass wir ganz häufig voneinander gelesen haben oder du auf meine Fragen geantwortet hast oder ich auf deine und wir eben wirklich relativ regelmäßig jeden Abend einfach miteinander gequatscht haben,
genau.
Online.
Man hat gemerkt, man liegt auf einer Wellenlänge und hat einfach drauf gewartet, was der andere schreibt und hat sich wirklich schon drauf gefreut.
Genau. Und da waren noch eine ganze Menge anderer Mütter, also wir waren da jetzt nicht allein in dem Forum, aber irgendwann finden sich da auch sozusagen, also da Freundschaften, aber auch Feindschaften können sich auch bilden in Foren, auch auf Twitter.
Ist das
ist möglich. Das Ding ist, der letzte Punkt, diese Chemie muss stimmen. Das ist was online tatsächlich nicht überprüft werden kann, weil das mit der Nase zusammenhängt. Also man muss sich tatsächlich riechen können. Ja, das hat was mit Pheromonen zu tun und diese Chemie, die muss man dann offline überprüfen. Und bei Thea war das so, dass wir haben uns mal zum Kaffee getroffen, ne?
Wir haben uns mal zum Kaffee getroffen. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie das eigentlich passiert ist.
Ich glaube, du hast mich einfach spontan angesprochen und hast gefragt, ob du in mein Kaffeebüro kommen kannst. Und ich habe ja gesagt.
Weil ich war, glaube ich, auch einfach da in der Nähe und dachte, ach komm, jetzt fragst du einfach mal, weil die ist total sympathisch.
Genau, und dann haben wir uns getroffen und haben festgestellt, Mensch, ja, die ist total sympathisch und haben uns gleich ins Kino verabredet.
War das da gleich beim ersten?
Ich glaube, ein paar
Kaffee?
Wochen später, genau.
Stimmt.
Also wir sind dann zu Fantastische Tierwesen zusammengegangen, zu dem ersten Film.
Und das ist auch so ein Punkt, die gleichen Interessen, ne? Wenn man in Freundschaften...
Das denkt man immer, dass Freundschaften gleiche Interessen brauchen und das ist nicht unbedingt ein Punkt, den man braucht. Also es ist ganz häufig so, dass man über gemeinsame Interessen an den gleichen Orten ist. Also wenn du gerne Handball spielst, dann triffst du dich ja mit anderen Leuten, die gerne Handball spielen, beim Handball, und dann wird sich da sicherlich eine Freundschaft entwickeln. Aber es hat eigentlich, wenn du mal guckst, wenn deine langjährigen Freunde, ob die so viel noch mit dir zu tun haben, ob die gleichen Interessen noch haben. Also häufig ist es so, dass man denkt, man hat die gleichen Interessen, aber ganz häufig eher lässt man den anderen so sein, wie er sein möchte. Also man akzeptiert den anderen. Und das ist auch tatsächlich was langjährige Freundschaften ausmacht. Man muss das Gefühl haben, dass der andere einen so nimmt, wie man ist. Und dann, nur dann können langjährige Freundschaften entstehen. Aber wir hatten noch mal über die Chemie gesprochen. Also bei euch beiden hat es Gott sei Dank geklappt. Ja. Ich habe in Hamburg eine Freundin, mit der habe ich 8 Jahre lang eine Online-Freundschaft geführt. Also tatsächlich auch, wir haben uns jeden Tag gesimst und so weiter. Und ich habe jetzt nach 8 Jahren, bin ich das erste Mal nach Hamburg gefahren und dachte, okay, ich treffe die jetzt. Und ich hatte wahnsinnige Angst, dass das nicht funktioniert, dass wir uns nicht sympathisch sind. Und Gott sei Dank waren wir uns doch sympathisch. Also wir konnten uns gut riechen und das war toll und das hat auch diese Freundschaft nochmal ganz doll vertieft.
Wobei ich schon die These aufstellen würde, wenn man so viele Jahre miteinander schreibt. Also ich habe auch eine Freundin, die habe ich tatsächlich noch nie getroffen und wir tauschen uns wirklich jeden einzelnen Tag aus. Und ich glaube, wir wissen mehr voneinander als wirklich meine Offline-Freundinnen. Mhm. Ich glaube, das kann gar nicht dazu kommen, dass ich die treffe und sage, oh nee, das passt überhaupt nicht. Einfach, weil über Worte schon so viel passiert ist. Ich bin gespannt. Die Begegnung steht noch aus. Der festen Überzeugung, dass nichts passieren könnte, also die gar nicht so furchtbar sein könnte. Ich würde die immer mögen, weil einfach schon so eine Zuneigung da aufgebaut ist und so ein Vertrauen. Also es würde mich erschüttern, wenn ich jetzt sage, menschlich, oh. Also ich meine, es gibt Fälle. Es gibt Fälle,
wo man wirklich... Mir ist das ja leider passiert. Ne? Ich hatte online auch aus diesem Mütterforum, in dem wir uns getroffen haben, eine Freundin, von der ich dachte, das ist meine beste Freundin mittlerweile, weil wir uns so intensiv gesprochen haben. Und als die uns besucht hat, fand ich es nicht so, also nee, das hat die Freundschaft fast zerbrochen. Nee, das kann passieren.
Dann sollte ich die Freundin relativ schnell treffen, um das herauszufinden. Ja.
Aber da habe ich noch eine Sache für dich. Ich habe jetzt im Oktober eine kleine Deutschland-Rundreise gemacht und 5 Twitterinnen besucht, die ich nur von, also auch vorher schon einmal gesehen habe, aber habe dann mehrere Tage bei denen gewohnt jeweils. Und es war alles toll. Also das war wirklich so.
Also sag mal, die Chance.
Okay, dann hatte ich einfach Pech. Okay.
Ja, die Chance ist relativ hoch, dass es tatsächlich passt, wenn man sich schon gut kennengelernt hat.
Das war auch so das Gefühl, als würde man sich schon ewig kennen. Und man kennt sich ja auch schon ewig. Ja. Aber sofort beim Sehen war das so, ach ja, die.
Okay,
ja,
das cool.
War so ganz, und wenn man jetzt mal schaut, wie die Leute am ehesten Partner finden, ich würde denken, dass diejenigen, die im Internet ihr Glück gefunden haben, mittlerweile deutlich diejenigen überwiegen, die in die Disco gehen und sagen, hey, du gefällst mir.
Genau, also da können wir also auch festhalten, auch dieser Punkt ist gar nicht so valide. Also Kinder lernen auch Online-Freunde kennen. Da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, über die werden wir wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts sprechen. Auf die man aufpassen muss, aber auch online können sich Freundschaften entwickeln und unsere Kinder werden nicht automatisch zu irgendwelchen Eigenbrödlern oder isolierten Nerds, nur weil sie eben Online-Freundschaften schließen.
Also schließe ich aus dem, was ihr mir gerade erklärt habt, dass ich in der Familie gar keine Regeln brauche, wie das Internet oder die Medien genutzt werden, sondern die einfach den ganzen Tag da an die Geräte ran dürfen, wie sie wollen?
Nee, tatsächlich kommt es drauf an. Also ich glaube, wir können festhalten, dass digitale Medien tatsächlich einfach richtige Zeitfresser sind. Und da liegt doch eins der großen Probleme, die wir hier auch ansprechen müssen. Diese digitalen Medien nehmen unseren Kindern die Zeit weg, die sie eigentlich für ihre natürlichen Entwicklungsaufgaben bräuchten. Also zum Beispiel raus in die Natur zu gehen und ihren eigenen Körper kennenzulernen und auch die Grenzen ihres eigenen Körpers kennenzulernen. Draußen gefährliche Dinge auszuprobieren. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind draußen im Gebüsch mit meinen Freundinnen gekokelt habe und da kleine Feuerchen angezündet habe. oder dass wir wirklich auf die höchsten Bäume geklettert sind und geguckt haben, kann ich das? Oder über kleine Flüsschen gesprungen sind und wir sind auch manchmal reingefallen. Aber wir haben uns tatsächlich ausprobiert. Und das können die Kinder heute nicht mehr so. Und die digitalen Medien, die tragen dazu bei. Also die Abenteuer, die uns damals rausgezogen haben in die Natur. Also diese Langeweile überwinden und eben gucken, hey, wir treffen Freunde. Wir schauen mal, wie stark wir sind, ob wir, keine Ahnung, ja, über diese Mauer klettern können oder was auch immer. Das sind ja Abenteuer. Die Erwachsenen erlauben es den Kindern heute zum Beispiel nicht mehr. Und zweitens, diese Abenteuer, die können die Kinder aber heute mit den digitalen Medien haben. Also die können das Gefühl haben, dass sie irgendwie, eine schwierige Mission, ja, bei, keine Ahnung, Super Mario oder
sagen, ja? Das neue Mario One Level,
genau,
was ich vorhin erwähnte.
Und das sind Abenteuer, die unsere Kinder bestehen, aber dummerweise braucht unser Körper die Zeit draußen, um tatsächlich zu wachsen. Also das sind die Entwicklungsaufgaben, die natürlichen Entwicklungsaufgaben. Und die Natur hat nicht vorausgesehen, dass wir irgendwann mal digitale Medien haben würden. Und das ist wirklich ein Problem, worauf wir achten müssen. Also dass unsere Kinder weiterhin draußen sind. Was ich auch noch als problematisch empfinde, ist der Fakt, dass unser Gehirn eigentlich die Hälfte der Zeit des Tages im Tagtraummodus sein würde. Ich weiß nicht, früher, also bei mir ist es so, ich habe früher, wenn ich irgendwie auf den Bus gewartet habe oder so, in meinem Kopf lustige Selbstgespräche geführt oder ich habe mir Geschichten ausgedacht. Also ich habe auf jeden Fall Tag geträumt. Und das passiert heute nicht mehr. Also die Kinder, die wenn man die irgendwo sitzen sieht oder auch Erwachsene, ja, dann sieht man eigentlich immer nur Leute, die ins Handy starren. Also die, das heißt nicht, dass die jetzt nur auf YouTube irgendwas gucken, sondern es kann auch sein, ich habe auf meinem Handy ganz viele Bücher zum Beispiel. Also ich lese auf dem Handy oder ich lese bei Twitter auch. Das heißt, ich lerne auch ganz viel, aber mein Gehirn ist nicht mehr im Leerlauf.
Das ist ein Problem, weil es sich auch nicht mehr erholen kann. Das heißt, das führt dazu, dass ich ständig Reizen ausgesetzt bin und einfach nicht mehr diese Phasen habe, wo ich sagen kann, jetzt schalte ich mal gedanklich ab. Und das ist bei Kindern heute auch schon. Also da steigt die Burnout-Quote ja auch kontinuierlich. Und das wird eine der Ursachen definitiv sein.
Genau. Ich glaube, es gibt noch keine Studien dazu, inwieweit das Wegfallen von diesen Tagträumen, ja, irgendwie problematisch ist. Aber ich glaube, dass wenn die Natur diesen Modus eingebaut hat, dann wird er schon irgendwie wichtig sein. Das heißt, das sind zwei Punkte, wo wir sagen können, also nee, so ganz unproblematisch ist dieses freie Lassen an Handys und Co. jetzt nicht. Nun habe ich gesagt, meine Kinder dürfen das. Und das liegt daran, dass meine Kinder tagsüber ihren Entwicklungsaufgaben nachkommen können, weil meine Kinder an einer freien Schule sind und da eben entscheiden können, bin ich jetzt im Unterricht oder bin ich draußen und spiele, und ganz häufig spielen sie auch, oder zum Beispiel meine größte Tochter Carlotta, die hat die ganze letzte Woche mit ihren Freundinnen dabei verbracht, von morgens bis abends, also bis nachmittags, Kopfstand und Radschlag und Handstand zu üben. Ja? Also das war das, was sie gerade begeistert hat, und das konnten sie an dieser Schule eben auch.
In der Unterrichtszeit?
In der Unterrichtszeit, okay. Genau. Also das geht dann vor an der Schule, und das sind ja die Entwicklungsaufgaben. Mhm. Und ich sag mal, Kinder, die an einer normalen Schule sind, die folgen vormittags nicht ihren Entwicklungsaufgaben. Das heißt, die müssten irgendwie nachmittags noch Zeit bekommen, diesen Entwicklungsaufgaben nachzukommen, also diesem körperlichen zum Beispiel. Das heißt, ich habe tatsächlich kein Problem damit, wenn meine Kinder morgens den ganzen Tag spielen, dann, dass sie nachmittags die ganze Zeit an dem Tablet hängen oder was auch immer. Tun sie nicht, aber könnten sie, wenn sie wollten. Aber wenn das nicht so ist, wenn das bei euren Kindern nicht so ist, dann müsst ihr das im Auge behalten, ob eben das Kind genügend Zeit draußen verbringt und genügend Zeit mit körperlichen Dingen.
Ja, das ist auch immer ganz spannend zu beobachten. Also die Kinder spielen gerne und wenn man sie dann rausreißt, dann ist immer sehr viel Unmut. Aber ich bin dann immer relativ strikt und sage so, wir gehen jetzt raus in den Wald und dann wird erstmal gemault und gemault. Und sobald man die ersten 10 Schritte draußen getan hat, fällt irgendwie so die Last
ab. Ne? Genau.
Und dann kann Stunden gespielt werden ohne jede Anregung. Das ist ganz, ganz toll. Also daher wirklich regelmäßig einfach mal, auch wenn die Kinder gar nicht wollen und rummaulen, ab in die Natur und ihr werdet sehen, das ist, bereichert Kinder wirklich ganz enorm.
Mhm. Aber das war doch bei uns schon so, oder?
Ja.
Wenn Mama und Papa früher gesagt haben, so jetzt gehen wir spazieren.
Oh,
gehen
in den spazieren.
Wald. Ja. Am Ende hat es uns doch gefallen.
Ja, ja, also man hat immer irgendwie einen Stopp gefunden oder eine Hütte gebaut.
Genau,
oder
sich überwinden muss man. Ja. Aber
genau.
Das tut gut.
Ja, das tut gut, das stimmt. Das heißt, Thea, deine Frage lässt sich tatsächlich nicht pauschal beantworten. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Bedürfnisorientierung kommen, dann würde ich sagen, tatsächlich gibt es Kinder, die klare Medienzeiten brauchen. Und dann ist es bedürfnisorientiert, auch ihnen diese Medienzeiten zu geben. Und es gibt auf der anderen Seite Kinder, die das frei können, also die keine Begrenzung bräuchten, weil sie halt das Tablet von alleine wegpacken oder weil sie eben genügend gerne draußen sind, dass sie da nicht zu viel vorhängen. Und dann ist es wiederum bedürfnisorientiert, denen keine Regelungen irgendwie vorzusetzen. Ne? Ja.
Also muss ich jetzt nur rausfinden, was für ein Typ mein Kind ist.
Genau. Okay. Das heißt, wollen wir jetzt nochmal zusammenfassen, was unser Fazit ist?
Okay. Genau, fass doch mal zusammen.
Also, was sollt ihr aus diesem Podcast lernen? Ich würde mal sagen, das Fazit ist, dass es natürlich den Eltern die Pflicht obliegt, ihr Kind zu schützen. Aber Regeln aufzustellen, weil man Angst hat, ist selten eine gute Idee, weil man dann eben häufig nicht beziehungs- und bedürfnisorientiert handelt. Schaut also genau hin, wie viel Zeit verbringen eure Kinder in Beziehung mit euch und auch in Beziehung mit ihren Freunden oder beim Sport zum Beispiel oder in der Natur zum Beispiel. Schaut auch, ist das, was sie tun, aktiver oder passiver Medienkonsum? Das heißt, also stellen die was her, programmieren die irgendwas? Das ist natürlich besser oder wichtiger, als jetzt nur einfach auf den Fernseher zu glotzen. Und mit diesem neuen Wissen im Hintergrund überlegt ihr, welche Regelung passt für uns Eltern am besten. Und dann entscheidet ihr das gemeinsam am Tisch mit euren Kindern.
Ja. Ihr Lieben, das war unser erster Teil in unserer Reihe Digitale Medien. Wir haben noch einen zweiten und einen dritten Teil für euch. Da hören wir uns in 14 Tagen wieder. Worum geht es denn im zweiten Teil, Katja?
Oh, lass mich nachdenken. Im zweiten Teil geht es darum, da geht es um häufig gestellte Fragen von Eltern. Zum Beispiel, warum Kinder häufig so aggressiv sind, wenn die Eltern sagen, sie sollen das Handy ausschalten.
Oh ja, sehr spannend. So ein Exemplar habe ich auch zu Hause. Thea, vielen Dank, dass du da warst. Wir würden uns auch freuen, wenn du in 14 Tagen wieder bei uns bist.
Sehr gern. Vielen Dank, dass ihr mich da hattet.
Es hat uns wirklich Spaß gemacht.
Ja, das war schön.
Ihr findet uns auch in den sozialen Medien, bei Facebook unter das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Bei Instagram sind wir gewünschtestes.wunschkind mit UE. Und bei Twitter findet ihr uns unter gewünschkind, auch mit UE. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss. Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.